Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Heute widmet sich unsere Reihe im Gespräch mit Erich Siedler und Shirin Kodadadian den dramatischen, komödiantischen und musikalischen Spielplänen des Deutschen Theaters. Auch über die Sparpläne, die die Theatermacher in der Saison 25/26 stemmen müssen und über die Folgen für das Repertoire, die Theaterpädagogik und die Produktionsbedingungen berichtet das künstlerische Leitungsteam.
Shirin, Erich, das war jetzt eure erste gemeinsame Spielzeit. Die stand wahrscheinlich auch ein bisschen unter dem Aspekt Aufbruchstimmung. Denn wenn man gemeinsam mit einem neuen Team so eine Spielzeit plant, das hinterlässt ja auch Spuren und gibt vielleicht auch Kicks für die darauffolgende Saison. Wie würdet ihr jetzt so eure Bilanz nach der ersten gemeinsamen künstlerischen Co-Saison sehen?
Ja, unbedingt Aufbruch. Also für uns alle ja neues Terrain und ein neuer Zusammenschluss von Menschen geriert hier natürlich automatisch neue Themen, neue Fragestellungen. Allein wie wir uns organisieren oder welche Themen wir gemeinsam bearbeiten, braucht ja immer wieder einen ersten Weg. Also ist auch das, du ja auch immer sagst, dass wir Prototypen gerieren, letztendlich mit den Inszenierungen auch etwas Prototypisches. Und das ist sehr aufregend gewesen, ist es immer noch und sehr beglückend.
Ich würde sagen, das ist ja ein grundsätzlicher Zustand, den man sich immer erhalten müsste am Theater. Man nimmt ja unterschiedliche Faktoren, um sich so offen zu halten, dass man immer mit dem Wissen konfrontiert ist, dass man alles eigentlich zum ersten Mal macht. Und jetzt ist das, wie Shirin richtig sagt, mit Menschen natürlich die größtmögliche Veränderung, die wir haben, dadurch, dass ja ganz neue Gedanken und Impulse damit reinkommen. Ich halte diesen Neubeginn als total wichtig, dass jetzt nicht nur im Ensemble immer Veränderung da ist, sondern eben auch in der Leitung, in der Dramaturgie und so. Das ist total bereichernd und es widerspiegelt halt einmal mehr das Leben. Weil wir ja ständig neuen Situationen ausgesetzt sind und dabei immer wieder sehen, dass wir kommunikativ einen Weg suchen, der gemeinsame Interessen sichtbar macht und der im Grunde genommen eine stetige Vereinbarung ist darüber, was man eigentlich sein will.
Die Planung für diese kommende Spielzeit fand ja unter erschwerten Bedingungen statt. Ihr müsst 500.000 Euro in der Spielzeit wegdampfen. Hat man da schon so ein bisschen eine Schere im Kopf? Kann man die immer wegschieben, wenn man unter Verknappungsbedingungen möglichst viel und am besten noch mehr zur Sprache bringen will?
Da kann ich nur sagen, kürzen heißt kürzen. Da ist einfach weniger da. Und da wird auch weniger Angebot da sein. Also wir machen ja 2 Premieren weniger. Das ist massiv, das ist sehr viel, das ist ein Einschnitt. Wir haben ja nicht nur die 2 Stellen, die wegfallen im Ensemble, sondern alles in allem werden 7 bis 8 Stellen nicht neu besetzt im künstlerischen Bereich. Also das wird spürbar sein, weil es mehr Arbeit für die anderen bedeutet, weil es weniger Angebot bedeutet, weil es weniger Flexibilität bedeutet. Es ist im Grunde genommen eine Erschwerung grundsätzlich der Arbeit, die wir haben und in Kauf nehmen müssen, immer mit der Hoffnung, dass wir 27 wieder zurückkommen und auch die Stellen wieder besetzen, weil beispielsweise, wenn in der Produktion die Soufflage fehlt, dann ist das eine ganz bedeutende Arbeitshilfe für das Ensemble und für den Regisseur, die Regisseurin. Das sind Einschnitte in der Arbeit, die sich qualitativ verschlechtert. Eine Souffleuse, ein Souffleur ist ja auch dazu da, zu gucken, dass der Autor richtig repräsentiert ist. Also grammatikalisch mit den richtigen Wörtern, in der richtigen Reihenfolge etc. Und auch bedacht dabei, gewisse Dinge, die sprachlich wichtig sind, eben zu kontrollieren und zu überprüfen. Und wenn da uns Personal fehlt, dann haben wir in der Arbeitsweise eine Erschwerung.
Ja, und das ist natürlich auch eine Einschränkung, also in der Auseinandersetzung, also mit den Themen, die jetzt auch die Stadtgesellschaft beschäftigen, beziehungsweise hineinwirken, auch in das Umland. Es gab ja Ideen und auch Planungsschritte, also die wir schon vollzogen hatten, also bevor klar war, dass wir kürzen müssen. Und das jetzt wieder zurückzuschrauben oder auch zu gucken, was fällt tatsächlich weg, ist extrem einschränkend, also sowohl für die künstlerische Arbeit als auch, dass ich es als einschränkend empfinde, also in dem Auftrag, den wir haben, also in dem Bildungsauftrag.
Ja, eindeutig. Wir haben ja seit 7 Jahren von der Stadt das Angebot, die Zusage, dass wir eine Stelle in der Theaterpädagogik aufstocken können. Dazu ist es in 7 Jahren nicht gekommen. Ja, ein Versprechen, was 7 Jahre hält, und jetzt insofern nicht eingehalten wird, als dass wir eigentlich da abbauen. Auch im theaterpädagogischen Bereich müssen wir ganz genau gucken, wo wir da den Rotstift ansetzen. Wir haben 50 Kooperationsschulen in Stadt und Landkreis und die wollen alle natürlich in irgendeiner Weise auch mit uns und von uns profitieren und etwas mitbekommen. Und das wird sich auch da erschweren, weil wir dann nicht mehr so flexibel sein werden, weil wir das Personal nicht haben. Und das halte ich für einen großen Verlust nach außen. Auch für die Stadt und für das Bildungssystem, für Jugendliche und Kinder ist das ein großer Einschnitt, weil das vielen dann sagt, dass entweder die Angebote etwas kosten, also dass wir Spielclubs machen, indem sie was kosten, oder sich Schulen irgendwie Einführungen bezahlen lassen müssen, was ich auch komplett absurd fände, ja, oder dass es einfach nicht mehr stattfindet.
Kulturelle Bildung im weitesten Sinne, das Miteinander im Gespräch, in der Darstellung, in Frage stellen, erforschen, das ist ja ein wesentliches Element, mit dem das Theater die Schulen anfüttert. Das, was sie selber nicht leisten können mit ihren Mitteln.
Ja, und vor allen Dingen der gemeinsame Theaterbesuch ist da, glaube ich, entscheidend. Ist auch entscheidend, also um nochmal andere Fähigkeiten auf der einen Seite zu erproben und gleichzeitig vermittelt zu bekommen. Also eine Abstraktionsfähigkeit findet eigentlich nur statt, wenn ich gemeinsam mit anderen etwas erlebe, worüber ich nachher sprechen muss und was ich reflektieren kann, auch produktiv reflektieren kann, was die Kolleginnen der Theaterpädagogik ja auch leisten, gemeinsam mit der Dramaturgie, also Nachgespräche nach sämtlichen Schulvorstellungen anbieten und so weiter. Also das sind ja tatsächlich Räume, die nur wir bieten können und glaube nicht, dass man das irgendwo anders so gut lernen kann.
Das ist wirklich richtig. Das ist wahrscheinlich so wichtig wie in der Wirtschaft die Arbeitsteilung. Also zu merken, dass sowohl ich nehme die Welt wahr, aber das ist nicht objektiv, sondern es gibt eine subjektive Wahrnehmung. Und dieser Aspekt ist total wichtig, gerade im Klassenverband, wie du das beschreibst, Shirin. Und das geht uns verlustig, weil diese Klassen zu bearbeiten, das braucht Personal, das ist Aufwand. Man muss die einführen, man muss nachher die Emotionen abholen, man muss da sein für die und darauf eingehen. Und das ist eine intensive Arbeit, die wahnsinnig viel bringt, aber eben man kann es nicht subsumieren und sagen, das und das kann man nachher abrufen, das wissen Sie dann, sondern es sind eben emotionale Erkenntnisse.
Das lässt sich nicht unter den sogenannten neoliberalen Renditeaspekten rechnen.
Das sowieso nicht.
So gesehen,
da haben wir so die Karten, ja.
Die Kultur und auch das Theater genießen ja in der Bevölkerung eine besondere Wertschätzung. Nun scheint das allen politischen Haltungen und Strategien zu widersprechen. Das wäre ja halt die Frage, wie kommt man zu einer Form der politischen Wertschätzung dessen, was Kulturarbeit leistet und auch noch kompensiert an Mängeln im Bildungssystem.
Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Wie kommen wir dazu? Dafür treten wir ja Tag für Tag an. Ich denke, dass doch das, was die BürgerInnen bewegt, auch die sie repräsentierenden PolitikerInnen bewegen soll. Also das ist natürlich eine Verbindung oder eine Beziehung, die von unten nach oben verläuft. Also wenn wir überhaupt schon hierarchisch argumentieren wollen. Und die Frage stellen wir uns natürlich auch. Also warum das dann vielleicht gesehen wird, aber aus diesem Gesehen werden keine weitere Konsequenz gezogen wird.
Die Notwendigkeit, die wird ja scheinbar nicht gesehen, aber jetzt auch hier in Göttingen hat so gesehen keine politische Euphorie für die Kultur. Also wenn, dann unter sehr beschränkten Bedingungen. Also da werden Prioritäten halt anders gesetzt.
Die Frage wäre mal interessant, warum das so ist. Das wäre mal interessant.
Ja, und mich erstaunt es auch. Ne? Also wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also ich komme ja nun neu in diese Stadt und lerne die unterschiedlichsten Menschen in dieser Stadt kennen, wenn wir mit unseren Aktionen oder auch der Theaterpartei den BürgerInnen direkt begegnen. Also kommt uns eine große Wertschätzung entgegen und auch Teilhabe an den jeweiligen Themen, also die uns umtreiben, sei es jetzt auf formaler oder auf inhaltlicher Ebene. Und ich habe diese Stadt eigentlich auch als sehr offen erlebt und wundere mich total. Also gerade in Kenntnis, ne, auch viele anderer Städte und anderer kulturpolitischer Zusammenhänge, und in mir weckt das große Irritationen.
Also das ist irritiert, ne? Entsprechend müssten Bürgerinnen und Bürger sich quasi mobilisieren lassen, auch mal aktiv Flagge zu zeigen.
Das so ist natürlich nicht. Das eine.
Das ist ja ein bisschen auch die Ansage der Theaterpartei.
Ja, das ist das eine, aber das ist natürlich nur ein Aspekt, also den die Theaterpartei also in ihrem künstlerischen Wirken ja so zu initiieren. Aber ich denke, dass das doch verankert sein sollte, also in dem Grundangebot, was eine Stadt seinen BürgerInnen zur Verfügung stellen kann.
Und ja, auch wie muss. Sie sich selber darstellen will, was sie selber sein will, welche Vision vielleicht für eine Zukunft da ist. Im Wissen, dass so eine Stadt eine Attraktion haben muss, sonst hat die Wirtschaft das Nachsehen und die Universität im Übrigen auch. Ich glaube, die Kultur ist ein Ausweis für eine Stadt, dass sie offen ist, dass sie neugierig ist, dass sie Neues willkommen heißt, dass sie offen ist für die Zukunft. Die Kultur ist ja immer eine Auseinandersetzung mit dem, was wir erleben. Das ist ja immer ein Spiegel auch der Gedanken und Erlebniswelten.
Und das macht sich auch bemerkbar im mentalen Klima, dass in Göttingen vielleicht angenehmer ist als in Städten, wo nicht dieses Kulturangebot.
Vorher. Ja, das eben auf der einen Seite und das, was Erich beschreibt, also diese verwaltende Haltung steht in eklatantem Widerspruch dazu. Und ich glaube, dass über die Umwege, die das Erzählen im Theater ja oft geht, ne, und das Aufmachen also von unerwarteten Räumen, natürlich auch Perspektiven geöffnet werden, die über die Welt erzählen, die wir vielleicht hinterlassen wollen. Also das ist ja immer das Arbeiten am Theater und das Geschichtenerzählen ist dadurch, dass es in dem Moment, in dem es geschieht, schon wieder vergangen ist oder sich verflüchtigt hat, ja etwas, was massiv verweist auf etwas, was danach kommt. Also auf etwas Zukünftiges.
Und das Kernproblem ist, dass Verwalten immer Reduktion bedeutet auf die Dauer. Immer. Beim Verwalten heißt dann gleichzeitig auch, dass man da und da sparen muss, dann muss man dort wieder sparen und so weiter. Aber es wird nie darüber nachgedacht, wo wollen wir hin? Was wollen wir sein? Welche Ausstrahlung will diese Stadt haben? Gibt es ein Kulturkonzept? Gibt es überhaupt ein Konzept für die Stadt? Ist es sinnvoll, vielleicht mit Architektur auch Zeichen zu setzen in so einer Stadt? Das wissen wir in der Zwischenzeit, dass Städte sich sehr stark profilieren können mit Gebäuden, die Identifikation spenden. Und das nehme ich nicht wahr oder noch nicht. Und da glaube ich, ja, finde ich, könnte Göttingen sich mehr leisten.
Müsste sich Göttingen mehr leisten.
Von mir aus.
Ja, und ich finde, das ist ja ganz konkret auch sichtbar, was du beschreibst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel morgens nach Öffnung der Theaterkasse ins Haus gehen, ist das Bistro bevölkert, sind Menschen an der Kasse, alle miteinander im Gespräch, viele auch im Gespräch über das, was sie hier in der Stadt bewegt. Und diesen Ort, also der scheinbar ja so zentral angenommen wird und von so unterschiedlichen Menschen auch angenommen wird, nochmal zu erweitern und auch architektonisch sichtbar zu machen, was darin stattfindet, könnte eine solche Bereicherung sein.
Große Chance.
Ja.
Im Prinzip, Sian, sprichst auch du schon an, was sich auch mit dem aktuellen Spielplan verbindet und mit diesem Haus als demokratisches Forum, als Ort, wo jeden Tag wieder diese Wo-war-das-Frage gestellt wird. Wie wollen wir leben? Wo wollen wir hin? Was für Altlasten schleppen wir noch mit? Und wie kommen wir darüber ins Gespräch? Das prägt ja ganz viele Inszenierungen, die ihr ankündigt, ne?
Ja, also das ist im Prinzip nochmal anders perspektivierte Ausformulierung der Themen dieser Spielzeit, der laufenden Spielzeit. Also wenn wir von der Frage ausgehen, wie wollen wir eigentlich miteinander leben, müssen wir ja auch die Frage stellen, wer lebt da miteinander und wie soll diese Welt aussehen, in der wir miteinander leben. Und diese großen W-Fragen stellen sich natürlich alle im Hinblick darauf, was bedeutet das, Gesellschaft zu gestalten? Also für wen gestalten wir die, in welchen Raum hinein? Und deshalb gibt es eine verstärkte Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Vererben von nicht nur Materiellem, sondern von Ideen. Und nach dem Erbe tatsächlich, was wir antreten, was wir hoffentlich nicht nur verwalten, sondern gestaltend weiterentwickeln. Und in dem Begriff schwingt ja eigentlich auch schon so ein Begriff wie Nachhaltigkeit mit, ne? Also wie können bestimmte Motive sich weiter verankern? Wie können bestimmte Haltungen sich verfestigen? Oder wie können wir verkrustete Strukturen aufbrechen?
Das war das, was ich mit dem Stichwort Altlasten meinte. Ja, also was schleppen wir alles noch weiter so unbeackert? Wo dringend mal irgendwie ein frischer Wind
die Müllanlage
durchpusten muss?
Ja, das sehen wir ja gerade jetzt. Also wenn wir merken, dass scheinbar so viele transgenerationelle Traumata, Missverständnisse bestehen, sodass sich jetzt eine Gesellschaft als immer unbeweglicher zeigt und hin zu etwas Konservierendem will. Also was statisch bleibt, was sich eben nicht weiterentwickeln kann.
Also die Angst oder die Panikstimmung angesichts unzähliger Krisen und Konfliktherde, das ist ja nicht nur ökonomisch, sondern geopolitisch, ökologisch, das Bedürfnis an irgendwas festzuhalten immer stärker wird und auch sich abzugrenzen. Und auch der Blick auf so unzählig viele sogenannte Partikularinteressen, die eigentlich Bündnisse, Gemeinschaften und Entscheidungswege verhindern oder blockieren. Das ist ja auch so ein Punkt, zu dem der Spielplan ganz offensiv Stellung bezieht. Ne? Mhm. Ihr eröffnet mit einem Stück von Kevin Rittberger, EKI, Radikalmensch, dass sich die medialen Potenzen verselbstständigen. Also das ist ja auch so ein Panikbereich, also das Spekulieren über computergenerierte Gespräche, Texte, Mitteilungen, Bilder.
Ja, interessant, dass du das so beschreibst, ne? Dass du sagst, es ist ein Panikbereich, weil das bedeutet ja, dass wir die große Sorge haben, Kontrolle zu verlieren. Da stellt sich auch bei Rittberger die Frage danach, geht es tatsächlich um Kontrolle oder geht es eher um Gestaltung? Also da sind wir wieder, ne, am Anfang unseres Gesprächs. Welche Konsequenzen berechne ich mit ein, wenn ich etwas nach meinem Willen gestalte und nach meinem ganz individuellen Willen gestalte? Also wenn ich die Gesamtgesellschaft im Blick habe oder mich als Teil einer größeren Gruppe empfinde, sondern mich zurückziehen will auf mein kleines persönliches Glück.
Ego.
Da geht es natürlich um die Kontrolle auch des ökologischen Fußabdrucks, die sich die Hauptfigur selber auferlegt hat und deshalb eine KI geschaffen hat, beziehungsweise sich eine ganz persönliche Partnerin nach seinen Wünschen geschaffen hat, die das gleichzeitig noch miterledigt.
Das perfekte Gegenüber, ja.
Das perfekte Gegenüber, was mir auch noch spiegelt, wie ich wiederum zu einem besseren Menschen werden kann. Und dass diese Permanentfokussierung auf sich selbst dann irgendwann implodiert, ist eigentlich eine Komödienmechanik, die schon sehr alt ist. Und die greift Rittberger auf. Und das fanden wir ziemlich aufregend.
Auch dieses Ego, dieses sich immer stärker ausbreitende, ist ja auch ein sehr akutes, aktuelles Phänomen. So gesehen tritt es auch in dem Kontext mitten rein in die momentane Diskussions- und Diskursstimmung.
Ja, oder spielt die Möglichkeiten durch, ne? Also spielt unterschiedliche Varianten dieses narzisstischen Unterfangens durch.
Es gibt eine ganze Reihe von Produktionen, die sich im besten Sinne klassischen Stoffen widmen und eine neue Lesart bekommen. Und es fängt ja schon an mit Falladas, jeder stirbt für sich allein. Und setzt sich fort auch in Via Persa oder an diesem Abend, in dem sich Shakespeare, Heinrich IV., spiegelt, sagen falsch darf. Also ist das jetzt eine aktive Suche nach neuen Lesarten? Könnt ihr auch sagen, wir nehmen das Original und wir haben sowieso unsere Fragen an das Stück. Wir können das ohne weiteres in einen Kontext des 21. Jahrhunderts transferieren. Was hat euch da gelockt?
Ja,
oder was?
Da sitzen ja kluge Köpfe dran. Das sind ja zum Beispiel Paul Metzhofer, ein Autor, der eine sehr interessante eigene Sprache gefunden hat, der einfach auch auf ein wirklich interessantes Werk zurückblicken kann. Und Paul Metzhofer, der sich diesem Stück annimmt, dieser Figur, dieser literarischen Figur Falstaff annimmt und versucht quasi eine neue Sichtweise aus dem Heute zu kreieren mit der eigenen Sprache, ist es natürlich nochmal ein großer Gewinn, das nicht selber jetzt mit dem Shakespeare'schen Vorbild machen zu wollen, sondern da jemanden an der Hand zu haben, der auch den Anspruch hat, Literatur zu machen, zeitgenössische Literatur. Und das ist eine Verdichtung des Stoffes. Also Paul Metzhofer haben wir ja als einige Stücke von ihm schon gemacht und verfolgen sein Werk sehr genau und sind einfach der Meinung und übereinkommen, dass wir glauben, dass dieser Autor auf dieser Bühne gezeigt werden muss. Er muss vorkommen. Die Menschen in Göttingen müssen die Möglichkeit haben, quasi teilzunehmen an dieser Entwicklung und an diesem Autor.
Was lockt dich an dieser Figur, St. Falstaff? Was ist da der Reiz?
Es gibt ganz viele Themen in diesem Stück. Das zeichnet ein gutes Stück aus, ja. Aber hauptsächlich geht es ja darum, dass ein Potentat seine Nachfolge regeln will. Und aus dieser Nachfolgeregelung entsteht Konkurrenz unter den Anwärtern und diese Konkurrenz generiert Macht. Und das ist ein System, das kannst du überall anwenden, das entsteht überall. Also das ist die Zelle, an der Macht quasi im Alltag auch über Menschen entsteht. Und wir können die Konkurrenz nicht ausschalten. Wir sind Konkurrentinnen, Konkurrenten tagtäglich für alles Mögliche. Aber wir müssen, und das ist Kultur, das ist Zivilisation, diese Konkurrenz, dieses Kompetitive in unser Leben einbauen, im Wissen darum, dass ich konfrontiert bin mit Macht und mit ihr umgehen muss, dass mich sowohl unterwerfen muss, aber auch selber Macht an die Hand kriege eventuell, weil ich bin ja auch an Aussortierungsprozessen beteiligt. Dieser Kern interessiert mich. Den finde ich ausnehmend spannend und sehr gut dargestellt an diesem Thema, also sehr beispielhaft und nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist so ein Grund, der mich da führen wird in der Inszenierung, den ich gerne herauskristallisieren möchte, dass wir mit unserem Menschsein und mit der Art und Weise, wie wir gelagert sind, gar nicht umhinkommen, uns darum zu kümmern, wo und wie Macht entsteht und wie wir dagegenhalten können und wie wir uns selber reflektieren können.
Und wie wir uns dazu verhalten. Ja.
Und welche Verantwortung wir selber übernehmen müssen.
Das folgt daraus, ja.
Und das ist etwas, was sich eigentlich immer wieder ja auch widerspiegelt. Ne? Also ich finde, was im St. Falstaff eigentlich über diese Machtfolge verhandelt wird, findest du dann auch wieder, also bei der Wildente, wo es ja auch darum geht, wie sehr sind die älteren Generationen verstrickt in ihre eigene Sinnsuche, sodass sie es nicht schaffen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Handeln und für die Welt, die sie geschaffen haben. Und deshalb eben auch die jüngeren Nachfolgenden keine Chance mehr haben. Also keine Chance haben auf einen eigenen Entwurf. Also solange der vorhergehende Entwurf nicht verantwortungsvoll abgeschlossen wird oder verantwortungsvoll weitergeführt wird, sondern da verlagern sich dann ja tatsächlich irgendwie Richtungen, die nur in den Abgrund führen können.
Es hält ja alle möglichen Kandidaten, Angehörige umklammert, wenn alles so weiterläuft wie bisher und sich auch nicht irgendeine Form von Vision oder Freiraum aus dem alten System ableiten lässt. Oder wenn das dann sofort niedergeknüppelt wird oder zum Schweigen gebracht.
Ja, oder ich bekomme Macht an die Hand, ne? Also wie es denn scheinbar der Plan ist, also für diese beiden Kandidaten, also im St. Falstaff, was Paul Metzhofer ja wirklich auf eine grandiose Art gegeneinander stellt, also diese beiden Entwürfe von Figuren. Und wer hat aber dann die Deutungshoheit eigentlich über das, was erzählt wird, also über mich? Wie wird berichtet über mich? Wo greift da tatsächlich so eine Art von Verantwortung? Ja, in den Berichten über nicht nur Schicksale, sondern auch in dem Weiterführen von Geschichten. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, also was du in den Persern dann eben wiederfinden wirst.
An die dachte ich auch gerade. Wie vermittelt sich ein Krieg ob er vor der Tür oder 3000 Kilometer weiter stattfindet. Was für Nachrichten, was für Botschaft, was stimmt da, was nicht, was macht das mit den Menschen, die unmittelbar davon berührt sind und denen, die wie Anteilnehmende möglicherweise Zuschauer mitkriegen, da ist irgendwas.
Ja, wir werden Geschichten instrumentalisiert im Namen der Macht. Und vielleicht auch im Namen der Verantwortung.
Und was macht das mit denen, die damit in irgendeiner Form klarkommen müssen? Es gibt ja ein Projekt, was es so ein bisschen auf Reisen begibt, wo ich sagen würde, dass man anderswo die Dinge anders wahrnimmt oder auch anderes erlebt. Iowa, ein Ausflug nach Amerika. Also auch mal wieder so den Blick ein bisschen freizufegen.
Ja, wobei da natürlich das Klischee greift. Also auf Reisen begegne ich eher mir selbst als dem Fremden oder dem Gegenüber oder dem Unbekannten. Also es ist schon ein immer wieder zurückgeworfen werden auf sich selbst und eine Begegnung, die nicht immer nur beglückend ist. Aber das tut Sargnagel einfach auf eine wahnsinnig tolle, satirische, sehr eigene Art.
Auch wenn man beim Reisen mehr sich selbst begegnet, das Risiko, dass man etwas anderem, fremden, Unbekannten begegnet, ist doch größer, als wenn man zu Hause in den eigenen vier Wänden vor sich hin grummelt.
Wenn ich es erkenne.
Von daher. Nein, der Vorgang als solcher. Es passiert dann halt schon was. Ist die Frage, nehme ich das wahr oder tue ich so, als ob das nicht stattfindet? Ne? Und das auf satirischen Wege. Es gibt ja noch eine Neubetrachtung eines Klassikers mit Immer Frühlingserwachen. Was macht den Charakter dieser Produktion aus, jetzt in Anlehnung oder im Unterschied zu Wedekind?
Ich denke, es stellt dar, wie dieses Thema zum Menschsein gehört und immer gehören wird. Es gibt keine Zeit, in der das mehr oder weniger problematisch war. Das Erwachsenwerden, das sich loslösen von Eltern, das Individualisieren, das eigene Meinung bekommen, das politisch werden, das ist ein Prozess, der hat immer stattgefunden, gibt es seit es die Menschen gibt und er ist immer ein Problem.
Bleibt niemand erspart.
Bleibt niemandem erspart, alle müssen durch und für alle ist es schrecklich. Ich habe auch jedenfalls niemanden erlebt, der die Pubertät jetzt gerne erlebt hat. Nein, im Ernst, ich glaube, es geht einfach darum, dass natürlich die Familie oder die Frage, wie Sozialisation stattfindet, ist immer noch ein wichtiger Kern unserer Botschaft und damit natürlich auch ein Kern über die Frage, wie ich mich als Teil der Gesellschaft verstehe und dann auch bereit bin, demokratisch und offen zu handeln und zu agieren. Aber ich glaube, jetzt diese Fassung, die wir quasi ja letztes Jahr schon gelesen haben, die hat einfach einen sehr guten Zugriff gefunden, das zu reduzieren auf das Wesentliche. Und das muss man ja auch können. Dass ein Autor das schafft, quasi das Kondensat da rauszunehmen und so zu aktualisieren, zu modernisieren, dass im besten Falle auch gar nicht spürbar wird, dass dahinter ein klassisches Original ist.
Zentriert, was da zwischen den Kids alles umtriebig ist, kollidiert.
Und die Triebe volle Kanne einschenken.
Wann, wenn ich in der Pubertät?
Ja. Das, was so besonders ist an dem Text, dass er das ja auch durchspielt, also für die Erwachsenen, die konfrontiert sind mit der Pubertät ihrer Kinder. Also was lässt sie wieder pubertär werden und in welche Nöte stürzt sie dieses Ausbrechen ihrer Kinder?
Verdrängte Altlasten, die dann auch irgendwie plötzlich anfangen zu zappeln, ne?
Es ist so ein Aspekt, wo Zivilisation erlebbar wird, weil alles das, was archaisch, körperlich, triebhaft in unser Leben reinkommt, muss in der Zivilisation ja kanalisiert werden. Und dieser Prozess ist ein sehr intensiver und immer wieder, wie soll ich sagen, schwieriger Prozess für jede Generation, weil sie unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also ich meine jetzt zum Beispiel die Generation ist ja mit allem konfrontiert, was es gibt. Also die haben Zugriff auf alles, ja. Das war jetzt bei meiner Pubertät ein bisschen anders. Aber das, glaube ich, dieses Messerschneiden zwischen Archaik und Zivilisation, glaube ich, ist es auch etwas, was uns immer wieder gewahr werden wird, was dann Zivilisation an Wert bedeutet und wie stark wir es brauchen in allen Bereichen, wenn wir eine demokratische Gesellschaft bilden wollen.
Und dass wir uns über diesen unschätzbaren Wert verständigen müssen, ihn immer wieder anmahnen. Ne?
Gewahr werden und diskutieren und
vereinbaren?
Es sind ja sehr viele Gegenwartsautoren in diesem Spielplan, aktuellen Stücken. Für mich wäre die Frage, wird die Gegenwartsdramatik wieder politisch offensiver oder gesellschaftspolitisch offensiver?
Das war sie, glaube ich, schon immer. Ich glaube, Autorinnenschaft, die aus dem direkten Erleben von Welt heraus entsteht, ist unweigerlich angebunden an das, was wir politisches Geschehen nennen.
Sollte sie
und, und dieser Versuch, einen Text zum ersten Mal zu erproben auf einer Bühne, ist natürlich auch ein Akt des Zusammenfindens und des gemeinsamen Erlebens, also wie es ihn nur einmal geben kann, nämlich eben bei diesen Ur- und Erstaufführungen. Also es kann auf keine Rezeptionsgeschichte zurückgegriffen werden und die Auseinandersetzung, die verstärkt ja stattfindet mit alten Texten, hat natürlich auch mit einer großen Sehnsucht zu tun, glaube ich. Hat mit einer großen Sehnsucht danach zu tun, zu überprüfen, was ist eigentlich dran an den Geschichten, von denen wir dachten, dass sie prägend wären. Also für ein humanistisches Bildungsideal, für einen bestimmten Kanon, aus dem heraus sich dann diese zivilisatorischen Werte, wie du sie hast anklingen lassen, Erich, gebildet haben. Deshalb ist da eine verstärkte Bearbeitung und auch ein verstärktes Interesse der AutorInnen zu verzeichnen.
Ich würde aber schon noch ins Feld führen wollen, dass jetzt meine Wahrnehmung, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre zurückblicke, und wir haben ja immer viel Zeitgenossenschaft gemacht, wir haben auch viel zeitgenössische Texte immer gelesen, um zu gucken, was wir tatsächlich präsentieren wollen. Ich meine schon, dass die Texte weniger sich der persönlichen Befindlichkeit und einer Szene widmen und wieder mehr politisch global auch über das Erleben von Verlust einer Gemeinsamkeit, also von Spaltung der Gesellschaft, aber auch von Demokratiegefahr, also beziehungsweise von den Einflüssen, die da gelten, also mit dem, was die AfD jetzt auch zelebriert und mit dem, was in unserem Land hier auch spürbar ist. Also ich denke, insofern hat sich da schon ein bisschen herauskristallisiert, dass Theater da andere Ansprüche hat.
Das war jetzt so mein Eindruck deswegen.
Ja, bestimmt.
Es gibt ja so ganz akuten Gefährdungen dessen, was unser demokratisches Miteinander ausmacht. Einige Produktionen, wie zum Beispiel Im Namen des Volkes, meine Anamnese des Strafvollzuges vorzunehmen, ob das so korrespondiert mit dem, was wir meinen, in einer demokratischen Gesellschaft sinnvoll ist.
Das ist, denke ich, auch ein Rechercheprojekt, was sich natürlich damit auseinandersetzt, wie sich eine Gesellschaft verstanden wissen will. Also wollen wir uns als strafende, restriktive Gesellschaft verstehen oder wollen wir uns als bildende, zukunftsbefähigende Gesellschaft verstehen? Und das wird Kern dieser Recherche sein, also mit der die Regisseurin und Autorin beginnt, also gemeinsam mit unseren SpielerInnen. Also da stellt sich ja die Frage danach nicht nur, was für strukturelle Aspekte gibt es im Strafvollzug, sondern auch, was bedeutet Strafvollzug, gesamtgesellschaftlich auch.
Dann gibt es ja auch noch eine ironisch-satirisch-komödiantische Expertise, was so das Gesundheitswesen und den Sozialstaat betrifft.
Mit dem treffenden Titel Doping, genau.
Auch ein Leckerli mal zu hinterfragen, ne, was bei all diesen Diagnostikverfahren, Krankheitsakten eigentlich noch alles, wie soll ich sagen, ummantelt wird.
Nora Abdel-Maksud ist eine Autorin, die wirklich ein unglaubliches Talent hat, die grundlegendsten gesellschaftlichen Themen miteinander zu verbinden auf der einen Seite und daraus eben die Absurdität entstehen zu lassen. Also die natürlich entsteht, wenn jemand, der an der Abschaffung des Gesundheitssystems arbeitet, plötzlich selber auf dieses angewiesen ist. Ja, und keine Klinik mehr findet, die ihn behandelt. Also das sind so ganz einfache Fallbeispiele, diese Durchspiele, die aber so prägnant sind und wirklich oft daran verzweifeln lassen, was eigentlich in der Umsetzung all das bedeutet, was da gerade verhandelt wird oder beschlossen wird. Deshalb wird indirekt natürlich auch dort thematisiert, wie nah sind all die verwaltenden infrastrukturellen Muster und Neuerungen, Veränderungen, vielleicht Einsparungen überhaupt noch an einer Realität? Oder sind die überhaupt noch interessiert an Menschen? Also haben wir darin überhaupt noch einen Platz?
So stark Bezug nimmt auf die Bundesrepublik mit ihrer Verwaltung und ihren gesellschaftlichen Fragen, die da so auf uns zukommen. Ich finde es schön, dass das so eins zu eins aus dem Alltag ist. Und könnte das,
könnte diese Inszenierung auch mit einem Warnhinweis versehen werden? Vorsicht, werden Sie am besten nicht krank. Das scheint mir so ein bisschen...
weil die Autorin natürlich eine ganz einfache Lösung hat, eben das Doping. Also wenn wir nicht mehr funktionieren, dann spritzen wir uns einfach wieder hoch, ne? Und das gilt für jeden Bereich.
Bisschen zudröhnen und dann funktioniert schon wieder.
Ja, oder bestimmte Hilfsmittel einsetzen, damit dann doch was gepusht wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo bleibt das Authentische? Oder wo ist da denn überhaupt noch das Echte? Also wenn wir so zugedröhnt sind mit den unterschiedlichsten Zielen, die wir verfolgen wollen auch. Also das ist ja auch dieser totale Overload, den sie da thematisiert.
Der funktionalisierte Mensch, ja, der...
Ja, nee, ich würde es nochmal anders beschreiben. Nein, also das ist tatsächlich ein absoluter Overload von all dem, was ich glaube, erfüllen zu müssen.
So die etwas überstrapazierte To-Do-Liste.
Ja, zum Beispiel.
Also der eine andere etwas kürzer
als mich wird. Zum Beispiel.
Und dann bekommt er irgendwie eine Runde Sauerstoff, bis es wieder geht. Mhm. Um was geht es bei dem Videobeweis? Klingt ja auch sehr nach Kontrolle, Überwachung.
Naja, Videobeweis kennen wir ja vom Fußball. Ja, groß diskutiert, also während der letzten Meisterschaften und sehr kontrovers. Und das ist natürlich dann besonders absurd, wenn wir das Ganze in unseren ganz konkreten Beziehungsalltag verlegen. Also wenn wir ein Paar dabei beobachten, also wie sie versuchen, bestimmte Dinge voreinander zu verbergen und es aber scheinbar jemanden gibt, scheinbar auch von außen, also der eine Art von Videobeweis anfertigt, also wo sich eben die Frage danach stellt, möchte ich bestimmte Sachen eigentlich sehen? Geht das mit dem Videobeweis? Also nicht nur im Fußball ist da ein großes Fragezeichen dahinter gesetzt, sondern natürlich auch in Beziehungen. Also wie viel Wahrheit vertragen wir eigentlich? Ne? Gehört nicht ein Geheimnis auch mit dazu? Also so, dass noch eine Attraktion besteht und ist tatsächlich Boulevard in seiner feinsten Form. Also französischer Boulevard mit Esprit, so würden wir ihn vielleicht nennen.
Bei dem gesteigerten Selbstdarstellungsbedürfnis in allen medialen Regionen.
Ja, und es ist nicht so gerne
Teil des Ganzen. Ja, es ist nur schade, wenn jemand anders die Performance kontrolliert.
Ja, das blöd, ne? Manchmal. Ja, ja.
Kann auch nach hinten losgehen. Was ich dann noch ansprechen würde, es gibt einige Stoffe, die auch Ost-West-Bundesrepublik, DDR, Altlasten im Blick haben. Das ist ja im Moment scheinbar nirgendwo ein Thema. Also da nochmal anzuklopfen.
Wir sprechen gerade über nichts anderes. Also gerade nach der Wahl, ne? Also all die Karten, die wir uns haben ansehen müssen und wollen in den unterschiedlichsten medialen Formen, die wirklich Riesenbereiche in Blau zeichnen, sind natürlich symptomatisch dafür.
Schon, aber es gibt auch Baden-Württemberg, wo munter guter Dinge die AfD prosperiert. Mehr denn je.
Ja, aber es ist natürlich ein Thema, was hier so ganz stark auch in der Region verankert ist, ne? Also wo es ja wirklich über Jahrzehnte hinweg auch immer nochmal sichtbar wurde, was ist dieses ehemalige Zonenrandgebiet, also um diesen Begriff überhaupt nochmal herbeizuzitieren und dann aber auch ein Beispiel dafür zu liefern, wie sich ganz konkret, ganz grundsätzlich zeigt, dass wir eine gemeinsame Sprache finden müssen, wenn wir glauben, sie verloren zu haben. Und das ist was, was uns interessiert natürlich. Und ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel noch schlummert, weil wir restriktiv versucht haben, Wege abzukürzen, Gemeinsamkeiten herbeizureden, wo vielleicht keine sind, also bestimmten Prozessen auch nicht genügend Raum gegeben haben. Und da sind wir wiederum bei der Kulturpolitik, weil nur die kann solche Prozesse steuern. Und deshalb ist es natürlich ein Thema, also was uns total umtreibt. Also nicht nur im Hinblick auf Demokratiefähigkeit oder dem Wunsch nach einer starken Autokratie, also die uns eine ganz andere Gesellschaft bescheren wird, sondern auch in der Befragung dessen, wie sich bestimmte politische Szenarien weiterentwickelt haben und weiterentwickelt werden.
Altbau in zentraler Lage spricht ja auch ein Thema an, was so den Wohnlebensimmobilienmarkt angeht, auch den Umgang mit historischer Architektur, ja, entweder als Ausstellungsstück oder hochgemotzt zu bewohnen von Firmen, Kanzleien und anderen lukrativen Interessenten. Das ist ja auch durchaus auch ein Göttinger Thema, Altbau in zentraler Lage.
Das sagt doch alles. Dahinter ist ja letztendlich einfach die Frage nach Limitarismus, nach der Frage, wie sich Vermögen generiert in der Gesellschaft und wie es verteilt ist. Das ist doch die Frage. Was unternehmen wir, um eine gerechte Gesellschaft zu bleiben? Und das Wohnen ist natürlich ein Grundrecht, das ist existenziell und daran lässt sich das natürlich sehr gut abhandeln.
Ja, wie weit sind wir schon entfernt von einer Idee einer vermeintlich gerechten Gesellschaft, wo sich die Verhältnisse hierarchisch zuspitzen, ökonomisch, viel unten, wenig oben und in der Mitte ein bisschen was.
Ja, da bildet sich ein neuer Klassismus raus und das fanden wir auch total interessant, dass das zum Beispiel ein Thema ist, was immer wieder zu finden ist in zeitgenössischen Texten. Also das findet sich dann eben auch in einem Text wie Nebenan wieder. Also da ist ein ähnliches Konstrukt von einer ganz anderen Perspektive aus erzählt.
Ja, zwei, die sich von früher kennen, der Erfolgsmensch und der Loser.
Ja, und wer muss wessen Leben aus der Mauerschau heraus erleben? Ja, und wer hat das Recht darauf, in einem luxuriösen Kontext aufzuwachsen?
Geburtslotterie.
Ja. Ja.
Und auf wessen Kosten? Es gibt ja auch eine Reihe von komödiantischen und auch musikalischen Produktionen, auch immer mit einer politischen Spur, aber eben jetzt nicht klassische Dramen, Tragödien. Auch was so alte Ost-West-Diffusitäten angeht, das Porträt von Nina Hagen, das wahrscheinlich frech Stimmung macht.
Für das, gucken wir mal. Ich finde, der Hashtag, provoziert, der im Untertitel steht, ist da wahnsinnig schön. Godmother of Punk. Und Punk ist natürlich die anarchistischste aller Musikrichtungen, also die wir uns vorstellen können. Also es ist alles und nichts und es ist vor allen Dingen erstmal das Nicht-Bedienen-Wollen des Mainstreams und wie das Ausbrechen nicht nur in der eigenen Lebensgeschichte zu erfahren ist, sondern eben auch in dem künstlerischen Ausdruck, also von jemandem, die beide Systeme erlebt hat. Das ist total spannend.
Das ist angekündigt als theatrales Spektakel. Zumindest steht das im Untertitel.
Das hoffen wir, dass es wird.
Und es gibt mal wieder eine Rocky Horror Picture Show. Was war da der besondere Lockruf?
Naja, was ist da der Lockruf?
Ja,
Diversity. Die stirbt ja gerade. Guck doch, was in Amerika läuft. Das ist eine Bewegung, die kommt zu uns. Da gibt es einen Backlash, da gibt es ein Pendel, was zurückgeht. Insofern dreimal, viermal Rocky Horror Show und immer wieder.
Also jetzt unbedingt umso mehr.
Ja, finde ich schon. Ja, und vor allen Dingen populär, nachvollziehbar, sinnlich, nicht einfach nur argumentiert. Wobei wir bei Query auch einen sehr guten Abend hatten, der dieses Thema vortrefflich repräsentiert. Aber Rocky ist eine Feier. Rocky ist ein gemeinsamer, ich wollte jetzt nicht sagen Gottesdienst, aber es ist auf jeden Fall eine gemeinsame Show mit Publikum und den Bühnenprotagonistinnen.
Das Leitmotiv für diese Saison ist ja auch sehr schön vieldeutig. Mach, was du willst. Und das mit einem Fragezeichen. Also machen, handeln, was willst du eigentlich? Und dann wiederum, wie lässt sich das umsetzen? Oder habt ihr da noch andere Varianten?
Ich glaube, der Satz wird dann platt, wenn wir anfangen, ihn zu erklären.
Ja, glaube ich auch.
Also,
mach, was du willst.
Mach, was ihr wollt.
Auch damit, was du willst.
Also, macht, was ihr wollt, auch in der vollen Spielzeit.
Ich glaube an dich, mach, was du willst damit.
Dann danke fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke auch.